für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Paulus, der lobt die Gemeinde hier ein bisschen über den Klee, oder? Also ziemlich deutlich hier. In der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Boah, aber ist auch verständlich. Also das römische System war nun mal so, dass das, was in der Hauptstadt passierte, automatisch in allen Provinzen bekannt worden ist. Und so wusste man halt auch in Korinth und bis nach Jerusalem, dass 49 nach Christus es eine erste Christenverfolgung in Rom gab. Unter Kaiser Claudius. Und der Glaube der Gemeinde hat sich bewährt. Sie haben das durchgehalten in der Verfolgung. Und daher kommt Paulus dazu, so ein krasses Zeugnis hier auszustellen und sie so zu loben. Und an dieser Stelle möchte ich mal in guter paulinischer Tradition auch euch Danke sagen. Ihr habt jetzt keine Verfolgung, so wie ich das mitbekommen habe, erlebt. Aber laut Archiv, ich habe mal ein bisschen gestöbert, gibt es eure Gemeinde seit 1907. Das ist mal eine Hausnummer. Das heißt, seit jetzt knapp 120 Jahren wirkt ihr hier als Salz und Licht, als Teil von Reich Gottes, damit Menschen Jesus finden können. Ihr seid auch seit 1989 Mitglied bei der Allianzmission. Das ist ja ein Verein, da kann man ja Mitglied werden. Und nicht nur dadurch, aber auch durch die Missionare, die ihr unterstützt, für die ihr betet, habt ihr Anteil an dem, was Gott weltweit macht und tut. Und das macht mich demütig, zu sehen, da ist so ein reicher Schatz an Glauben, an Menschen, die was in ihrem Dorf und der Umgebung bewirken. Ganz herzlichen Dank dafür. Gehen wir weiter im Text. Also, ja, ich habe ja erzählt, es ist ein Empfehlungsschreiben. Und Paulus stellt sich hier jetzt in Vers 9, wie ich finde, ganz interessant vor. Ich habe mich ja eben gerade so konservativ vorgestellt, Felix Wiegner, verheiratet, 3 Kinder. Ich bin zuständig fürs Fundraising bei der Allianzmission, also ich mache Spenderbetreuung. Und jetzt Paulus, wie macht er das? Der stellt sich vor, als er ist der, der jeden Tag für euch die Gemeinde betet. Und er dient mit seinem ganzen Leben Christus, indem er sich für sein Evangelium einsetzt. Das ist meine Vorstellung. Und wenn wir etwas tiefer schauen, dann stellen wir noch mehr fest, wie er sich selber sieht. Denn wie dient er Gott? Das Wort, das Paulus hier benutzt, latroio, ist nicht einfach nur dienen, wie man so vielleicht ein Dienstverständnis sehen könnte, ein Sklave einem Herrn dient oder ein Kellner einem im Restaurant oder so bedient. Das Wort latroio heißt dienen in einem religiösen Bezug. Zum Beispiel beim Altardienst in der Übersetzung wird das manchmal auch das Wort genommen. Der Dienst von Paulus war kein Dienst nach Vorschrift oder Kadavergehorsam wie bei den Pharisäern, die einfach ganz getreu dem Buchstaben Folge leisten wollten, sondern das Wort kann man auch übersetzen als Anbetung. So versteht er seinen Dienst. Und daraus ergeben sich für mich 2 Handlungsoptionen. Und da möchte ich euch auch ganz offen herausfordern, euch persönlich und auch als Gemeinde. Erstens eine Frage: Mit welcher Einstellung tue ich denn eigentlich meinen Dienst in der Gemeinde? Ich hier frage mich jetzt auch im Predigtdienst: Ist das Dienst nach Vorschrift oder ist das Anbetung Gottes? Ist dein Dienst, den du in der Gemeinde machst, Anbetung oder Dienst? Und als zweites eine kritische Betrachtung unserer Prioritäten. Paulus sagt, er dient Gott, indem er sich für die Verbreitung des Evangeliums einsetzt. Also die gute Botschaft weiterzuerzählen. Darauf fokussiert sich sein gesamter Dienst. Alles, was er macht. Briefe schreiben, Mentoring mit Timotheus, Gemeindegründung, in Gemeinden reingehen und nochmal Tacheles reden. Alles dient, dass mehr Menschen von Jesus hören sollen. Und ich glaube, die Verbreitung des Evangeliums, also Mission, sollte auch weiterhin Top-Priorität unseres Gemeindelebens sein. Das ist überhaupt einer der wichtigsten Gründe, warum uns der Herr noch nicht abberufen hat von dieser Erde. Weil wir einen Auftrag haben. Wir sollen keine Inseln der Heiligen bauen und dann erwarten, dass die Leute irgendwann mal zu uns kommen und hoffentlich was von Jesus hören, sondern wir haben einen Auftrag, rauszugehen, anderen Menschen zu erzählen. Ihr als Gemeinde. Und dann höre ich oft, ja, aber Gemeinde ist auch geistliche Heimat, in der ich Heiligung erfahre, in der ich geistiges Wachstum erfahre, in der ich Frucht des Geistes mehren kann. Natürlich, das stimmt auch. Aber wenn ich mir in der Bibel anschaue, wo es um geistliche Frucht geht, um Heiligung und Wachstum, dann zum Beispiel Galater 5, dann immer im Kontext von Evangelium weitergeben. Darum geht es nämlich. Es geht nicht darum, dass wir hier in den Gemeinden uns zurückziehen und die Bibel auswendig lernen oder versuchen, sündlos zu leben, was sowieso nicht funktioniert, dass wir Erzheilige werden oder keine Probleme mehr haben, weil wir alles so machen, wie Jesus sich das wünscht. Wenn es darum ginge, dann würde uns doch Jesus am besten direkt aus dem Taufbecken abrufen zu ihm. Nein, wenn wir hier Jüngerschaft erfahren, geistliches Wachstum, einander auch schärfen und ermutigen und tragen, dann immer mit dem Ziel, dass mehr Menschen von Jesus hören und ihm begegnen. Das heißt es nämlich, Jesus ähnlicher zu werden. Zusammenfassung, erster Punkt. Für Paulus ist sein Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, ein so wichtiges Ziel im Leben, dass sie seine Identität ausmacht. Und so versteht er seinen Dienst als Anbetung Gottes, das zu weiterer Anbetung führt, weil mehr Menschen Jesus kennenlernen und in diese Anbetung mit einstimmen. Und die Frage vielleicht heute zum Mittagessen für euch, zum drüber reden, was ist dein Dienst? Wie stark beschreibt und verändert er dich? Und wie entscheidend ist er für deine Identität? Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Die Verbindung von Gemeinde und Missionar, weil er schreibt ja als Missionsbewerber, wird hier deutlich. Es geht um Beziehung zu haben. An dem, was Paulus hier schreibt und auch wie er es schreibt, wird viel darüber deutlich, wie er sich so eine Beziehung vorstellt. Zuerst steht ganz klar der Wunsch, überhaupt mal die Gemeinde zu besuchen, sich leibhaftig zu sehen. Der Wunsch wird täglich vor Gott gebracht. Es scheint ihm wirklich wichtig zu sein. Und warum ist es wichtig, die Gemeinde zu besuchen? Nun, er möchte etwas von dem, was Gottes Geist ihm geschenkt hat, weitergeben. Und es ist jetzt recht unkonkret. Schließlich hat ja Paulus eine relativ reiche Gabenpalette, was er so anbieten könnte. Also Lehren, von seinen Erfahrungen berichten, Missionsberichte geben, sowas halt. Aber mehr noch, er berichtigt sich ja selbst und fügt noch etwas hinzu. In Vers 12. Hier im Deutschen geschickt mit besser gesagt formuliert. Warum fügt er diese Ergänzung nochmal ein? Warum korrigiert er nicht den vorherigen Teil? Der Brief wurde diktiert. Ich glaube, Paulus möchte sich hier abgrenzen gegenüber den sicherlich auch in Rom bekannten Superaposteln. Im Korintherbrief rechnet er ziemlich deutlich mit denen ab, die sich auch so als Apostel verstehen und superheilig sind. Paulus selber sagt natürlich auch, dass er Apostel ist. Aber er möchte nicht nur ermutigen und etwas bringen und predigen. Er möchte und er braucht es selber, ermutigt zu werden. Paulus, der große Paulus, braucht Ermutigung. Er wünscht sich, dass die Geschwister in Rom ihm als Bruder begegnen, der darauf angewiesen ist, ermutigt zu werden für seinen Dienst. Was heißt das nun für uns? Ich möchte das übertragen auf unsere Sicht vielleicht von Missionaren und Missionsdienst. Und wie man das gut macht, man überspitzt etwas. Also fühlt euch bitte nicht angegriffen. Ich möchte jetzt mal drei verschiedene Bilder vorstellen, wie man Missionare sehen kann. Und es ist schwarz-weiß gemalt. Ich möchte euch einladen, euch selbst mal zu fragen, ja, wie nehme ich eigentlich Missionare wahr? Danny und Hong. So, wie verstehe ich die denn? Vielleicht siehst du die als Heilige. Also wenn ich Missionare sehe, oh, die geben alles auf und gehen für den Herrn raus. Wenn ich sie so als Heilige ansehe, dann führt das dazu, dass ich sie nicht mehr als das, was gerade eben erzählt worden ist, als Geschwisterteil ansehe, sondern als was Besseres. Als auf jemanden, der schon auf der Leiter nach oben der Heiligung weiter ist als ich. Und wo, wenn ich den versuchen würde zu ermutigen, das wäre doch ein Zeichen von Arroganz. Vielleicht fungieren ja Missionare für dich auch als so eine Lösegeldzahlung gegen das schlechte Gewissen. Ich müsste eigentlich gehen, ich habe eine Berufung, also spende ich für einen Missionar und dann bin ich doch safe, oder? Die das so sehen, die vielleicht jetzt von euch denken, ja, Missionare sind was Heiliges und was Besseres und die kann ich auch mit dem sozusagen beschäftigen, was ich bräuchte, was ich machen muss, die muss ich enttäuschen. Ihr als Gemeinde, ihr könnt nicht eure Berufung zu evangelisieren outsourcen, würde man neudeutsch sagen. Das könnt ihr nicht, das geht nicht. Ihr habt einen evangelistischen Auftrag auch hier vor Ort, den ihr wahrnehmen sollt. Dazu Apostelgeschichte 1, Vers 8, Zeugen zu sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Welt. Und ich finde super, dass ihr den Auftrag mit euren Missionaren wahrnehmt, aber auch hier vor Ort, das gehört dazu. Es gibt natürlich die andere Seite der Medaille. Man kann auch Missionare schnell sehen als Bettler. Nehme ich zumindest wahr in den Gesprächen. Wie, der will, der braucht Geld? Der ist kein Zeltmacher? Das ist ja schon armselig. Oder er ist der erzwungene Erfolgsgarant. Also wenn es in der Gemeinde nicht läuft, dann kann man wenigstens sagen, naja, da wird er getauft. Das läuft ja dann. Und wenn nicht, dann hat man ein Problem schnell in der Kommunikation. Ich glaube, der Missionar, und wie Paulus sich das vorstellt, wie es sein sollte, der ist Teil der Gemeinde auf Augenhöhe. Ganz nahbar und eng. Er ist Ermutiger, aber er muss auch ermutigt werden. Und er kann sich mit seinen Gaben auch einbringen in die Gemeinde. Ich weiß, es ist jetzt schwierig, dass der Danny hier den Kaffee kocht. Er kann gut Kaffee kochen. Aber mit welchen Möglichkeiten können die sich einbringen? Mit welchen Möglichkeiten lasst ihr es auch zu, dass sich Missionare einbringen? Die Frage für dich, wie siehst du Mission oder Missionare als Heilige oder Bettler? Und, das war jetzt eine provokante These, ihr macht das ja wahrscheinlich schon, aber es ist ja gut, sich mal herauszufragen, was entgeht uns als Gemeinde, wenn wir unsere Missionare nicht auf Augenhöhe begegnen? Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen. Nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Wege. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Weg. Das waren keine kleinen Hindernisse. Also bei seinem sehr deutlich formulierten Wunsch, die Gemeinde zu besuchen, muss das ja wirklich was Krasses gewesen sein. Aber Pläne gehen nicht immer auf. Mein Pastor hat damals zu uns Jugendlichen immer gesagt, sei flexibel, spricht die Bibel. Habe ich mir gemerkt. Ich finde, da hat er recht. Das gilt auch gerade in der Mission. Seit ich 6 Jahre alt bin, lieb ich Japan. Und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich habe eine Liebe für die Menschen, für die Kultur. Und als ich mich damit 15 bekehrt habe, war klar, ich werde ein Missionar. Und ich habe mit der Allianzmission ein Auslandsjahr in Japan gemacht. Bin bis heute unglaublich dankbar für dieses Jahr. Habe mir eine Uni ausgesucht, nördlich von Tokio, wo ich studieren wollte. Direkt Kultursprachstudium, Theologie. Und habe dann gemerkt, Gott macht dir Türen zu. Okay, dann studiere ich erst in Deutschland und werde dann Missionar. Und während meines Studiums in Gießen erkannte ich, dass ich schwer depressiv bin und die Depression schon als Kind hatte. Und diese Depression es unmöglich machen, dass ich Missionar werde. In einem Land, wo 9 von 10 Missionaren nach dem ersten Term aufhören. Wo man 70 Stunden arbeitet und keine Freunde hat. Und ich habe so mit Gott gehadert und gesagt, Gott, warum gibst du mir eine Liebe für diese Menschen und eine Berufung und dann eine Seele, die das nicht aushält? Und ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich begriffen habe, dass nicht ich der Missionar bin. Gott ist der Missionar, auch in Japan, auch heute. Und er setzt mich an einer anderen Stelle ein. Ich bin jetzt in der Ebersbach, in der Homebase und kann dort mich dafür einsetzen, dass Mission auch in Japan passiert. Aber ich habe lange gebraucht, zu begreifen, dass es nicht um mich geht. Und ich musste feststellen, Pläne ändern sich. Und Paulus ging es genauso. Als er diesen Brief in Korinth schrieb, da plante er ja, nochmal kurz einen Abstecher zu machen in Jerusalem, ein Gelübde einzulösen, dann oben ein paar Gemeinden zu besuchen und dann über Rom nach Spanien zu reisen. Das war das Ziel, was er formuliert hatte. Aber er kam 5 Jahre nach Schreiben des Briefes in Rom an, aber nicht als freier Mann, sondern nach Gefangenschaft, Schiffbruch, Schlangenbiss, viel Turbulenzen in Ketten im Süden Italiens. Völlig anders, als ich es vorgestellt hatte. Seine Pläne sind nicht aufgegangen. Aber als kleine Randnotiz, als er im Süden Italiens landete, der Brief, den er geschrieben hatte, der kam scheinbar gut an. Denn die Christen aus Rom sind ihm 65 Kilometer entgegengegangen, um ihn abzuholen und in die Stadt zu bringen. Das ist von hier nach Kirspe. Ich habe mal geguckt auf Google Maps. Stell dich mal vor, zu Fuß. Mehrere Tagesmärsche. Was für eine Ermutigung. Das, was er sich gewünscht hat, dass die Gemeinde ihn ermutigt, ist hier Wirklichkeit geworden. Wir kommen jetzt zum allerletzten Punkt der Predigt heute Morgen. Ist für mich ganz ungewohnt. Gott, es ist um 10:30, ich habe immer Angst. Oh nein, ich will nicht lange predigen. Dem zweiten Ziel des Paulus mit seinem Besuch. Das erste Ziel war klar, die Beziehung zu verdeutlichen und klar zu machen, er muss ermutigt werden, er möchte ermutigen, er möchte sich einsetzen. Das haben wir gesehen. Aber das zweite große Ziel ist es, dass er als Apostel das Evangelium verkündigen will. Sowohl denjenigen in griechischer Kultur, als auch den anderen, den Gebildeten und Ungebildeten. Also was wir aus Vers 14 lesen können, das ist immer eine Predigt für sich. Aber ich meine, klar, die meisten von uns wissen, wir als FEGs, wir sprechen immer nur die Bio-Deutschen an, gehobene Mittelschicht. Es ist nicht das, was das Evangelium möchte. Aber wir versuchen ja alles Mögliche zu tun dafür, dass wir alle erreichen können. Das ist jetzt nicht der Hauptpunkt, den ich heute Morgen ansprechen möchte. Denn der aufmerksame Leser stolpert über ein Wort bzw. ein fehlendes Wort in Vers 15. Genau. Habt ihr es vielleicht gefunden? Also mir ging das so. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Warum sagt Paulus nicht bei euch? Sozusagen, ich komme zu euch in die Gemeinde und dann machen wir mal gemeinsam einen Outreach und gehen mal zum Kolosseum und da predige ich mal und verkündige dann den Heiden das Evangelium. Warum sagt er will ihnen das Evangelium verkündigen? Will er damit sagen, die Römer waren noch gar keine richtigen Christen? Natürlich nicht, er hat ja vorher ihren Glauben so stark gelobt. Stattdessen wird hier etwas deutlich, was wir uns immer wieder mal in Erinnerung rufen müssen, was ich großartig finde. Evangelium ist nämlich nicht einfach nur Erstverkündigung. Ich habe es irgendwann mal begriffen und dann brauche ich es nicht mehr. Evangelium, das heißt, die gute Botschaft von Jesus Christus, seiner Heilstat, ist die absolute Grundlage von allem, was wir hier in der Gemeinde machen. Eine Gemeinde, in der nicht das Evangelium regelmäßig gepredigt wird, die dreht sich irgendwann um sich selbst und nicht mehr um den, der es wert ist, angebetet zu werden. Und ich lade dich ein, zum Schluss Ich möchte es einfach mal, wie ich mir das Evangelium vorstelle, mal vorlesen. Vielleicht magst du die Augen zumachen, das auf dich wirken lassen und dich darüber freuen. Das Evangelium, die gute Botschaft, ist doch folgendes. Du bist von Gott gewollt, geliebt und auserwählt. Er kennt dich. Er möchte dich nah bei sich haben. Und deswegen räumt er alles aus, was zwischen dir und ihm steht. Und deswegen hat er seinen Sohn Jesus gesandt, der für uns gestorben ist und der dadurch einen Weg zu Gott, seinem Vater, freigemacht hat, den wir sonst als schuldbeladene Menschen nicht erreichen könnten. Jeder, der daran glaubt, kriegt ein neues Leben geschenkt. Und Gott möchte dir ganz nahe kommen, näher, als du dir das vorstellen kannst. So sehr sehnt er sich nach dir. Mit seinem Geist möchte er in dir leben. Er möchte eine Wohnung haben in dir und dich durch dieses Leben begleiten, dich erneuern, leiten, ermutigen und auch trösten und dich gebrauchen, damit noch viele andere von dieser guten Botschaft hören. Und dann, am Ende dieses Lebens, nimmt er dich auf. Der Tod hat für ihn keine Bedeutung. Er hat ihn besiegt. Er schenkt dir neues und ewiges Leben. In der perfekten Gemeinschaft mit ihm und allen anderen Nachfolgern Jesu werden wir eine neue Erde bewohnen. Dort wird es kein Leid und keine Tränen mehr geben. Höchstens vor Freude. Das ist das Evangelium. Und es begeistert mich. Daran glaube ich und dazu möchte ich auch andere einladen. Bist du mit dabei? Ich fasse die drei Punkte nochmal der Predigt zusammen. Was ist dein Dienst? Ist der Anbetung oder lästige Pflicht? Und wie stark beschreibt und verändert er dich? Zweitens, wie siehst du die Mission oder auch Missionare als Heilige oder Bettler? Welche Priorität hat Evangelisation und Mission für dich? Und was entgeht uns als Gemeinde, wenn wir unseren Missionaren nicht auf Augenhöhe begegnen? Und drittens, Pläne sind gut, aber manchmal kommt etwas dazwischen. Deshalb sei flexibel, spricht die Bibel. Aber halte an der Grundlage fest, nämlich dem Evangelium. Und nimm das Evangelium auch als Grundlage deines Dienstes. Amen. Die Gemeinde antwortet jetzt mit einem Lied, nicht wahr?
Das gehörte Antworten mit einem Lied. Das Lied Nummer 285, Jesus, wir sehen auf dich. Das singen wir alle drei Strophen.